möchte Sie auch alle herzlich grüßen an diesem schönen Sonntagmorgen und die Geschwister besonders, die heute Morgen zum ersten Mal hier sind im Rahmen der drei Vorträge. Das Thema ist ja bereits genannt, wie schützen wir uns vor Verführung? Ich denke, das ist ein hochaktuelles Thema, wenn wir die Bibelaussagen, die für die Letztzeit des Weltlaufs ins Auge fassen, dann kann uns zwischendurch Angst und Bange werden. Und deshalb darf man sich schon dieser Frage zuwenden, wie schützen wir uns vor Verführung? Obwohl die Formulierung eigentlich so heißt, wie schützen wir uns vor Verführung? Also wir hätten es in der Hand. Aber wir werden sehen. Gleicht unser Glaubenslauf nicht manches Mal dem, was ein Langstreckenläufer zu leisten hat? Ein Langstreckenläufer, das ist ja die Sportart, bei der einer viel Puste mitbringen muss, muss doch seine Kraft vor allem darauf konzentrieren, dass er die letzte Strecke vollends durchhält. Nicht wahr? Manch ein Langstreckenläufer muss ja die Kraft so einteilen, dass er noch gerade beim letzten Kilometer etwa nochmal alles einsetzt, das Tempo steigert und einfach noch wirklich alles einsetzt, um möglichst die Medaille zu gewinnen. Ein Langstreckenläufer. So mag unser Glaubensweg sein, wenn wir die letzte Phase ins Auge fassen, dass es doch hier in besonderer Weise ums Durchhalten geht. Und da lauern auch besondere Gefahren. Die Gefahr der Ermüdung, der Erschlaffung, man schafft's nicht, man hat seine ganze Kraft verbraucht. Jetzt bin ich schon so lange dabei und immer wieder stolper ich über dasselbe und immer wieder macht mir das und jenes zu schaffen. Und warum ist dies und jenes noch nicht anders geworden bei mir und den anderen? Warum ist die Gemeinde Jesu immer noch so ein kleiner Haufe und warum geht es denn nicht einfach sieghafter voran? Und Fragen über Fragen können da auftreten. Letzte Wegstrecke des Glaubens, hier geht es besonders um das Durchhalten. Ich habe ja gestern Abend die Frage gestellt, das heißt, Jesus hat sie gestellt im Anschluss an das Gleichnis, meinst du, des Menschensohn werde den Glauben finden auf Erden, wenn er wiederkommt? Das heißt, den Glauben, der durchhält bis ans Ziel. Ermüdung, Erschlaffung, man kann der Versuchung erliegen, aufzugeben. Man kann feststellen, dass dieser oder jener, der einmal dabei war, jetzt nicht mehr dabei ist, abgehängt hat durch negative Erlebnisse. Ich war mancher meint ja, der abhängt, er habe gute Gründe dafür. Man sagt die Gründe dann sich selber und meint eine Berechtigung zu haben, heimlich zu kündigen. Und manche tun es auch offen. Abhängen. Darum ist es besonders nötig, dass wir uns an dieser Stelle wappnen. Was ist denn nötig, damit wir tatsächlich durchhalten? Wie schützen wir uns vor Verführung? Verführung ist eine Methode des Feindes, uns abzubringen vom rechten Weg. Und da haben wir in der Lesung eingangs ja gehört vom Apostel Paulus, der in diesem zweiten Kapitel des zweiten Thessalonicher Briefes uns eine Schilderung dessen gibt, wie es in der Endausreife geschehen wird, wie die Endphase aussehen wird. Wenn das antichristliche Geschehen seinem Höhepunkt zustrebt und der Mensch der Bosheit sich offenbart und kundtut, Paulus lässt keinen Zweifel darüber, dass manche in diesem Geschehen tatsächlich abhängen. Er spricht von denen, die verloren gehen. Er spricht von den kräftigen Irrtümern oder des Irrwahns. Das ist eine Verführungsmaschinerie, die ganz gewaltig da am Laufen ist. Eben unter antichristlichem Vorzeichen. Und in dem Zusammenhang, da erwähnt er zwei Begriffe. Er verwendet die zwar in einer Negativaussage. Er sagt es so, bei denen, die das nicht haben, wirkt die Kraft des Irrwahns. Und sie sind verloren, sie verfallen dem Gericht und sie lieben die Ungerechtigkeit mehr als das, was Gott eben möchte. Und wie hat es Paulus gesagt? Die Kraft der Verführung, die Kraft des Irrwahns, die Gefahr des Abhängens, des Müdewerdens, dass man eben nicht durchhält und das Ziel nicht erreicht, die ist bei denen wirksam, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Wir können diese Formulierung jetzt ins Positive setzen und dann so sagen, wer die Liebe zur Wahrheit angenommen hat, wer die Liebe zur Wahrheit pflegt, wer sich darin übt, der schützt sich dadurch vor Verführung. Ich meine, man kann ja bei einer solchen Fragestellung auch an Epheser 6 denken, an die Waffenrüstung Gottes. Und da muss man dann dran denken, wie die einzelnen Stücke heißen und wie die umzusetzen sind, nicht wahr? Der Gurt der Wahrheit, Brustpanzer der Gerechtigkeit, Helm der Hoffnung und was Paulus dort alles aufzählt, wenn er den römischen Legionär schildert. An das kann man alles denken, zweifellos. Man kann auch daran denken, dass man die Gabe der Geisterunterscheidung hat oder darum bittet oder sich von denen helfen lässt, die sie haben. An das kann man auch denken. Aber nun meine ich, hat der Apostel Paulus an dieser Stelle uns kurz und bündig auf den Hauptnenner geführt, der entscheidend ist bei dieser Fragestellung, wie schützen wir uns vor Verführung. Man muss also nicht an 10 und 20 und 100 Sachen denken, dass man gewissermaßen nach allen Seiten hin gewappnet ist, damit ja keine Stelle ist, an der wir verführbar sind. Sondern Paulus sagt, Liebe zur Wahrheit. Das ist übrigens in der Bibel, das kann man entdecken, eine besondere Methode. Nicht wahr, bei uns Menschen sind ja schwergewichtige Themen und Fragestellungen höchst kompliziert und die Antworten fallen dann noch komplizierter aus. Da meint man, man muss 7 und 10 Bücher lesen, bis man dann ein Problem so richtig im Griff hat. Bei der Bibel sind die schwierigen Fragen meistens schlicht und einfach beantwortet. Und ich meine, hier haben wir so eine Stelle. Eine andere Stelle ist die, dass dort, wo der Mensch meint, er müsste 10 und 20 und 100 Wege finden und vor allem dann auch suchen und Möglichkeiten erwägen, wie er zur Lösung seiner Lebensfragen kommt, auch zur Beantwortung der Sinnfrage des Lebens. Also 10 und 100 Wege, da sagt die Bibel, ein Weg. Ein Weg, nämlich Jesus. Das ist etwas Entscheidendes, das müssen wir hören. In die Vielstimmigkeit unseres Fragens und unseres Suchens und unserer Welt und Zeit hinein. So also auch hier. Auf einen Hauptnenner gebracht, lautet die Antwort auf die Fragestellung unseres Themas, Liebe zur Wahrheit. Kurz und bündig. Natürlich sollte man jetzt diese zwei schwergewichtigen Begriffe erklären. Ist ja klar, was ist Liebe, was ist Wahrheit, um welche Liebe dreht sich's hier? Und welcher Wahrheitsbegriff liegt hier zugrunde? So kommen wir jetzt dann nicht wahr, wenn wir vom philosophischen Denken herkommen und erkenntnistheoretische Überlegungen anstellen. Welcher Wahrheitsbegriff liegt hier zugrunde? Und da haben wir schon das Problem. Nämlich, dass wir uns ständig mit verschiedenen Wahrheiten herumschlagen müssen und meinen, wir könnten dann bei den Philosophen in die Schule gehen, wo dann jeder so seinen Wahrheitsbegriff herausgearbeitet und herausdestilliert hat aus vielen Gedankenzusammenhängen und Vorgängen. Und da kommen wir auch nicht weiter. Und Liebe. Es hat dem Teufel sicherlich gefallen, diese zwei wichtigen biblischen Begriffe, die kommen übrigens nicht nur an dieser Stelle vor, im Hohen Lied der Liebe kommen sie auch vor, nicht wahr, wo Liebe und Wahrheit zusammengespannt sind und im Epheserbrief kommen sie vor, diese zwei wichtigen biblischen Begriffe zu verfälschen. Daran hat der Teufel ein Interesse. Liebe. Dieses Wort ist von der Wortinflation geradezu zerstört worden. Liebe. In der Hochphase der liberalen Theologie, die wir ja immer noch haben, aber zurzeit sind auch andere Dinge gerade dran, die Hochkonjunktur haben in Sachen Verführung. Also in der Zeit der Hochphase der liberalen Theologie, da hat einer einmal Liebe so erklärt: Liebe ist die Berührung zweier Hautflächen. Was fangen wir denn damit an? Das ist der Händedruck. Ja klar, Liebe, die Berührung zweier Hautflächen. Die Bibel sagt dazu anderes, ganz sicherlich. Und Wahrheit, wir kennen ja, nicht wahr, die wegwerfende Handbewegung des Pilatus, dem Jesus ganz schön nahegerückt ist. Wer aus der Wahrheit ist, der höre meine Stimme, übrigens der Spruch, der unten hängt als an der Plakatwand. Wer aus der Wahrheit ist, der höre meine Stimme. Und das ist dem Pilatus zu heiß geworden. Der hat wohl gemerkt, dass hier der Vertreter der Wahrheit ihm gegenübersteht, oder soll ich es besser sagen, die Wahrheit in Person ihm gegenübersteht. Und dann kam eben der Pilatus, der meinte, der habe die Macht. Was Wahrheit? Weg damit. Was Wahrheit? Ich bin froh, wenn ich das Problem jetzt so schnell wie möglich hinter mich gebracht habe. Nicht wahr? Da muss ich mich dauernd auseinandersetzen mit der Obrigkeit der Judenschaft. Und jetzt haben sie mir da so ein Problem da vor die Haustür gelegt, da mit dem angeblichen Gotteslästerer, und gleichzeitig muss ich mit dem Mörder Barabbas herumschlagen. Also das reicht mir jetzt. Was Wahrheit? Was sagt die Bibel? Liebe zur Wahrheit. Und da meine ich, das ist auch wieder ganz schlicht. Liebe zur Wahrheit ist Liebe zu Jesus Christus. Er ist die Wahrheit in Person. Hat es ja gesagt, ich bin die Wahrheit. Also von wegen philosophisches Studium da jetzt anstellen, damit wir endlich draufkommen, was Wahrheit ist, da kommen wir nämlich nicht drauf. Da können wir ansetzen, wo wir wollen, ob bei Kant oder beim Plato oder wo es auch sei. Das hat keiner herausgefunden. Wahrheit in Person ist der Herr Jesus Christus, und Liebe zur Wahrheit heißt Liebe zu Jesus, zu einer Person. Eigentlich normal. Platonisch lieben, das ist die Wahrheitsvorstellung eines Plato. Nicht wahr? Man spricht da von platonischer Liebe. Liebe zur Person Jesu Christi. Nun kann einer kommen und sagen, also, wie soll ich eine Person lieben, die ich nicht sehe? Und lieben auf Distanz geht auch schlecht. Ist ja bekannt, nicht wahr, die Liebesbriefe zweier, die sich mögen, die werden ja immer glühender, je weiter die Distanz ist. Aber eigentlich ist ja die Tendenz der Liebe, dass man zusammenkommt. Wie verhält sich dann mit der Liebe zur Wahrheit in Person, wenn der Herr Jesus diese Person ist und ich sie nicht sehe und diese Person angeblich weit weg ist? Oder doch nicht? Der Apostel Petrus gibt uns hier einen Hinweis, der, denke ich, auch wieder großartig ist, weil er uns auf einen Sachverhalt aufmerksam macht, der unter uns Menschen gang und gäbe ist. Ist auch gar nicht schwer verständlich. Da schreibt er vom Herrn Jesus den Briefempfängern: Ihn habt ihr nicht gesehen. Das war ja schon die nächste Generation. Ihn habt ihr nicht gesehen. Der Petrus hat ihn gesehen und hat ihn erlebt. Aber denen, den Briefempfängern, muss er schreiben: Ihr habt ihn nicht gesehen. Und nun kommt das Großartige. Und habt ihn doch lieb. Und habt ihn doch lieb. Man kann Jesus lieb haben, obwohl man ihn nicht sieht, weil man ihn erleben und erfahren kann. Und weil er gar nicht auf Distanz zu uns geht. Tut er doch gar nicht, will er gar nicht. Wir werden kommen und Wohnung in ihm machen. Der Herr Jesus in uns, gegenwärtig durch den Heiligen Geist. Dichter geht's gar nicht mehr. Enger, intimer. Der Herr Jesus wohnt in den Seinen durch den Heiligen Geist. Und nun sagt Petrus: Ihn habt ihr doch lieb, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Das ist ein Gnadenwunder, ein Geschenk. Also Petrus staunt über dieser Tatsache, nicht gesehen und doch liebhaben. Und dabei verwendet er ein Wort, liebhaben, das ganz innig ist. Und nun sage ich etwas, von dem ich hoffe, was uns sofort einleuchtet. Was liebhaben bedeutet, begreift schon ein Säugling. Natürlich nicht begreifen mit seinen Gehirnwindungen, ist ja klar, das nicht. Aber vom Erleben, vom Empfinden her. Nicht wahr? Ein Säugling spürt die Zuwendung der Mutter, die ihr Kind lieb hat. Und hoffentlich stehen die Väter nicht auch bloß abseits. Das heißt, die Zuwendung, das, was ein Kind schon empfinden und aufnehmen kann. Und es ist ja heute klar, die Psychologie sagt uns das, ein Menschenkind, das diese Zuwendung bereits schon vom ersten Atemzug nicht bekommt, hat später große Probleme. Also ist das Liebhaben etwas, was uns schon vom ersten Tag unseres Lebens auf den Leib geschrieben ist. Was ist denn daran kompliziert? Und nun sagt Petrus, Jesus liebhaben, darum geht es. Und das meint doch die Zuwendung. So wie wir die Zuwendung von Jesus Seite her erleben und erfahren, so dürfen wir uns nun ihm zuwenden, und das bezeichnet die Bibel mit Liebhaben. Also etwas, was in unserem Alltag da ist, das muss man gar nicht weit herholen. Liebe zu Jesus Christus, das ist die Liebe zur Wahrheit. Nun ist uns ja für die letzte Zeit gerade das angekündigt, dass die Liebe in vielen erkalten wird. Das ist zunächst ganz allgemein gesagt, die Liebe in vielen erkalten. Und eine Gesellschaft, die immer mehr dem Egoismus verfällt oder den Egoismus immer brutaler zeigt und auslebt und bloß fordern und fordern und noch mehr. Eine Gesellschaft, die das praktiziert, die kann ja nicht gleichzeitig lieben. Das geht nicht. Egoismus ist das Gegenteil von Lieben. Das hat Jesus klar vorausgesehen. Die Liebe wird in vielen erkalten. Genauso wie er die teure Zeit vorausgesehen und vorausgesagt hat, übrigens auch ein Ergebnis der egoistischen Gesellschaft. Das mehr fordern und mehr haben wollen, kann nur zur teuren Zeit führen. Das kann am Schluss nie aufgehen. Das gilt bis hinein in volkswirtschaftliche Überlegungen. Das, was gerade in Bonn verhandelt wird, das hat das als Hintergrund. Hoffentlich kommen sie zu einem Ergebnis. Liebe zu Jesus Christus. Und weil diese Gefahr des Erkaltens da ist, deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Liebesverbindung Jesus gegenüber überprüfen. Auch hier hilft der Petrus uns an dieser Stelle mit dem ganz praktischen Hinweis, dass er auf die Gefahr aufmerksam macht, bei denen, die, ich sage es mal jetzt so, bei denen die Gefahr des Erkaltens der Liebe da ist, dass sie vergessen der Reinigung ihrer vorigen Sünden. So heißt es mal in seinem ersten Brief, oder ist der zweite Brief. Sie vergessen der Reinigung ihrer vorigen Sünden. Was heißt denn das? Das bedeutet, dass es im Lauf des Glaubenslaufes, Langstreckenläufer, also im Verlauf unseres Glaubensweges, dazu kommen kann, dass wir vergessen, wie das eigentlich damals war, als wir den Glaubensanfang erfuhren, als wir merkten, was es heißt, von Jesus her angenommen zu sein, die Vergebung seiner Sünden erfahren zu haben, zur Heilsgewissheit gefunden zu haben und bekennen zu können, mir sind meine Sünden vergeben. Er vergisst der Reinigung seiner vorigen Sünden. Wir sind da fortgeschritten im Glauben, sagen wir dann. Und dann sind wir vielleicht auf das aufmerksam zu machen, dass die Kuh manches Mal vergisst, dass sie ein Kalb war. Kennt ihr den Spruch? Ist der bekannt? Manches Mal vergisst die Kuh, dass sie ein Kalb war. Das heißt, wir vergessen unseren Glaubensanfang. Und vielleicht fühlen wir uns eines Tages so kräftig, als sie fortgeschritten, dass wir sagen, auch mit einer Handbewegung, was das kümmert mich von damals nicht mehr. Nein, es bleibt die Grundlage, das Fundament unseres Glaubens bis zum Schluss. Und das heißt ja, dass wir täglich von der Gnade unseres Herrn leben. Es bleibt die Grundlage, dass wir Vergebung unserer Sünden brauchen. Und warum? Weil es um Liebe geht zum Herrn Jesus Christus. Und damit diese Liebe nicht erkaltet, brauchen wir immer Zufuhr. Und wie kriegen wir diese Zufuhr? Durch Vergebung. Liebe zum Herrn Jesus Christus entsteht durch Vergebung. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Tatsache, dass er uns vergibt und das auf eine großartige, überschwängliche Weise, nicht tärglich, sondern dass er mit seiner vollen Gnadenwendung uns sich zuwendet und dass es dabei bleibt. Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass ihn das Leben gekostet hat. Das kann man nicht einfach so auf billige Art und Weise nehmen. Und eben wenn wir das nicht vergessen, dann erfahren wir Kräftigung, Stärkung unseres Glaubensverhältnisses zu Jesus, das heißt der Liebesverbindung zu Jesus, und Liebe entsteht durch Vergebung. Und nun sind wir ja in dem, was ich bisher ausgeführt habe, ganz und gar im, wie man so sagt, im subjektiven Bereich. Das heißt, es ist alles persönlich zugeschnitten, so muss es ja auch sein. Ich erlebe das für mich ganz persönlich, der Jesus hat mich lieb, und ich darf ihn wieder lieben. Das ist ja eine Art von dankbarer Rückgabe dessen, was wir von ihm empfangen. Zu dieser subjektiven, persönlich zugeschnittenen Seite kommt nun die andere. Obwohl scharfe Denker jetzt mir auch sagen können, also so ganz und gar ist es ja nun auch nicht, wie du das jetzt meinst. Ja, was meine ich? Ich meine, dass zu dieser subjektiven Seite jetzt ein Stück weit objektive Seite kommt, wenn wir von der Liebe zur Wahrheit sprechen. Und das Objektive ist das Wort Gottes. Ich sage ein Stück weit. Deshalb müssen wir die Aussage Liebe zum Herrn Jesus Christus ergänzen mit dem zweiten Satz. Es ist Liebe zum Wort Gottes. Auch hierfür gibt es ganz klar die Aussage, die Jesus gemacht hat, dein Wort ist die Wahrheit. Er hat nicht bloß gesagt, ich bin die Wahrheit in Person, sondern er hat auch gesagt, dein Wort ist die Wahrheit. Also heißt Liebe zur Wahrheit, Liebe zum Wort Gottes. Ich kann es auch so sagen, Liebe zur Bibel. Denn wenn wir den Herrn Jesus kennenlernen wollen, wer er ist, wie er ist, seine Größe, die Art und Weise, wie er führt, fügt, bewahrt, müssen wir die Bibel kennenlernen. Den Herrn Jesus kennenlernen durch die Bibel und in der Bibel. Denn unsere Bibel ist, wenn wir das auch auf einen Nenner bringen wollen, unsere Bibel ist der Herr Jesus Christus in Form des geschriebenen Wortes. So wie er gegenwärtig sein kann und sein will im Geiste Gottes, so kann und will er und ist er gegenwärtig in unserer Bibel. Deshalb ist ja die Bibel die Grundlage für unsere Zusammenkünfte, Schriftauslegung. Wir gehen ja von einem Wort der Bibel aus, weil die Bibel Christus ist in Form und in Gestalt des geschriebenen Wortes. Jesus hat es vom Alten Testament gesagt, soll ich sagen, sogar vom Alten Testament, sie ist die von mir zeuget, in der Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten seiner Zeit. Wie viel mehr gilt das von dem Teil unserer Bibel, den wir das Neue Testament nennen, in dem ja nun wirklich das Kommen Jesu Christi und sein Wiederkommen, wenn wir es prophetisch sehen, aufgezeigt ist. Also, Jesus kennenlernen, wenn wir die Bibel kennenlernen. Deshalb ist Liebe zum Herrn Jesus Christus gleichzeitig auch zu verbinden mit Liebe zum Wort Gottes. Darum sind Bibelstunden wichtig, darum ist Bibellesen wichtig, darum ist das Erforschen des Wortes Gottes wichtig. Und an dieser Stelle sage ich wieder einmal meinen Grundsatz, die Bibel von vorne bis hinten immer wieder durchlesen. Das ist ein gutes Mittel, um wirklich die Bibel und damit den Herrn Jesus und damit ja Gott, den Schöpfer und Gott, den Vater kennenzulernen. Die Bibel von vorne bis hinten immer wieder durchlesen. Ich habe ja gestern Abend von den Geschlechtsregistern gesprochen, die manches Mal mühsam sind. Und doch je länger, je mehr man sich mit ihnen beschäftigt, umso interessanter werden sie. Umso mehr geben sie her. Aber man kann das von einem Glaubensanfänger, der also nun die ersten Gehversuche mit seiner Bibel macht, nicht erwarten, dass ihm die Geschlechtsregister gleich interessant erscheinen. Aber das ist ja die Eigenart der Bibel. Da kann man 10, 20, 30 Mal die Bibel durchlesen und sie wird immer interessanter. Macht das mal mit irgendeinem anderen Buch. Das geht gar nicht. Man kann die schwergewichtigsten philosophischen Bücher 2 und 3 Mal lesen, aber beim 4. Mal denkt man, jetzt reicht's. Bei der Bibel nicht. Ich habe in der Nürnberger Gemeinde einen Bruder kennengelernt. Der stand schon im hohen Alter. Und von dem wurde gesagt, das nicht bloß wurde gesagt, sondern das konnte man selber erleben, der war sowas wie eine wandelnde Konkordanz. Und zwar deshalb, Konkordanz, das ist ein Nachschlagewerk, wenn man Bibelstellen finden will. Und zwar deshalb, weil der die Bibel durchgelesen hat, öfter als es Luther getan hat. Luther hat sich ja als Übersetzer mit der Bibel kräftig auseinandersetzen müssen, ist ja ganz klar. Aber für ihn war die Übersetzeraufgabe wichtig. Der Bruder hatte die Bibel über 80 Mal durchgelesen. Das muss ihm mal einer nachmachen. Über 80 Mal. Aber mit dem ging er nicht hausieren. Wenn er gefragt wurde, wie oft er die Bibel schon durchgelesen hat, dann war er sehr zurückhaltend, hat er gesagt, so oft wie mein Bruder jetzt alt ist. Also er hat nicht damit angegeben. Absolut nicht. Das kann mir auch nicht. Ja, und die Bibel ist ihm nicht übergeworden. Das ist die Eigenart des Wortes Gottes. Je mehr wir uns damit beschäftigen, umso mehr gibt Gott in seinem Wort her. Also, Liebe zum Wort Gottes. Und wir sollten an dieser Stelle uns schon fragen und prüfen, ist dieses Kennzeichen, das ist ein Kennzeichen, ist dieses Kennzeichen bei uns da, dass uns Gottes Wort wichtig ist? Dass es immer mehr auf uns zuwächst und in uns hineinwächst. Liebe zur Wahrheit. Wir haben jetzt gefragt, was ist das? Und die Antwort, Liebe zum Herrn Jesus Christus und Liebe zum Wort Gottes. Jetzt frage ich, ist das kompliziert? Wenn wir diese zwei schwergewichtigen Begriffe so erklären, Liebe zum Herrn Jesus und Liebe zum Wort Gottes? Ich denke nicht. Zweite Frage, wovor bewahrt? Erste Frage war, was ist Liebe zur Wahrheit? Wovor? Das ist jetzt die zweite Frage, wovor bewahrt Liebe zur Wahrheit? Wenn wir das zweite Kapitel des 2. Thessalonicher Briefes lesen, stellen wir fest, dass im Umfeld dessen, was Paulus mit diesen zwei Begriffen Liebe zur Wahrheit gesagt hat, dass im Umfeld dessen drei gefährliche Bedrohungen gerade für christusgläubige Menschen da sind. Da ist einmal der Irrtum, dann die Gefahr der Verführung und schließlich die Gefahr des Abfalls. Von allen dreien spricht Paulus. Und nun ist Liebe zur Wahrheit, mit der Erklärung, die wir versucht haben zu geben, ist Liebe zur Wahrheit in der Lage, uns vor diesen drei Gefährdungen zu schützen. Irrtum. Bei uns Menschen läuft ja das um, dass wir das Ganze verharmlosen und sagen, Irren ist menschlich. Nur wenn es uns unter Umständen persönlich betrifft, wenn ein anderer irrtümlicherweise statt aufs Bremspedal, aufs Gaspedal tritt und dann einen Verkehrsunfall macht und mir in die Seite fährt, dann werde ich nicht achselzuckend dabei stehen und sagen, naja, Irren ist halt menschlich. Und der Patient wird sich schön bedanken, der von einer Krankenschwester irrtümlicherweise eine falsche Spritze bekommt. Da kann man auch nicht sagen, ja, irrtümlicherweise ist das halb geschehen. Also wir dürfen mit dem Irrtum nicht so leichtfertig umgehen. Vielleicht ist es auch so eine Art Schutzmaßnahme bei uns, wenn wir sagen, Irren ist menschlich. Da fangen wir dann an, uns selber zu entschuldigen. Nun ist eigentlich erschreckend, dass Paulus hier schreibt, dass Gott diese Irrtümer oder den kräftigen Geist des Irrwahns schickt. Gott selber. Das ist insofern erschreckend, als wir da wieder denken müssten, ja, wir hatten Gott mit dem auch was zu tun. Gott soll doch dafür sorgen, dass die Seinen gut über die Runden kommen. Jetzt sorgt er dafür, dass sie sich auseinandersetzen mit dem kräftigen Irrwahn, mit den kräftigen Irrtümern. Jetzt sorgt er dafür, denn Gott schickt diesen kräftigen Irrtumsgeist. Nun, man kann bei dieser Fragestellung sofort einen Schritt weitergehen und dann fragen, ja, wenn das nicht auch von Gott käme, von wem käme es dann sonst? Ja, sagen wir, natürlich vom Teufel, denn der ist als Diabolos ja kräftig am Werk, alles durcheinander zu werfen, Lüge und Wahrheit zu mischen und echt und unecht durcheinander zu werfen, dass man am Schluss gar nicht mehr weiß, was ist hinten und vorne und oben und unten. Er hat ein Interesse daran. Sicherlich hat er ein Interesse daran. Aber wenn das nur vom Teufel käme, dann wäre ja der Teufel mindestens genauso mächtig wie Gott. Und wäre das dann einfacher? Seht, darum ist die Bibel so kühn. Sie tut es nicht bloß an dieser Stelle. So kühn, dass sie letztlich alles von Gott herleitet. Auch das Böse. Auch die kräftigen Irrtümer. Weil Gott damit eine Absicht hat. Nämlich die Absicht, dass in der Phase der Endausreife sich die Scheidung vollzieht, nicht bloß zwischen Gut und Böse. Gut und Böse, das ist ein Grobraster. Nicht wahr? Das lernen wir unseren Kindern hoffentlich schon in den ersten Lebensjahren, dass sie zwischen Gut und Böse unterscheiden lernen. Das muss man übrigens beibringen. Das wird nicht einfach bloß so von selber. Darum müssen wir in der Erziehung Grenzen aufzeigen. Ich sagte, das ist ein Grobraster. Es geht in der Endausreifungsphase um das Feinraster von echt und unecht. Weil die kräftigen Irrtümer so ins Feine hineingehen, dass der Feind versucht, das Echte so nachzumachen, dass es fast wie echt, ich sage fast wie echt aussieht. Deshalb ist es so schwer, hier den Irrtum zu durchschauen. Ich war die ganz große und schwergewichtige Frage auch in unseren Tagen ist doch die: Ist das Leben, das, ich sage es mal ganz allgemein, das auf der Seite der charismatischen Breitbandbewegung da ins Leben gerufen wird, ist dieses Leben echt geistlich? Man würde sagen müssen, da tut sich was, tut sich vieles, da bewegt sich was. Da setzen so viele ihre Hoffnung darauf, dass sie sagen, jetzt endlich kommt die Belebung unserer Gemeinden und Kirchen, auf das habe ich schon so lange gewartet und wir haben ja auch drum gebetet. Mir hat einmal ein Pfarrer der Landeskirche, der bei einer Wochenend-Allianz-Freizeit war das, ja, auch einen charismatischen Gottesdienst da eingeführt hat und ich habe das damals zum ersten Mal, das war in den 60er Jahren, zum ersten Mal miterlebt, hatte damals meine kritischen Anfragen, habe sie heute noch. Wir hatten mal dieser Pfarrer der Landeskirche, der im evangelistischen Bereich kräftig tätig war, gesagt, ach wissen Sie, zur Belebung meiner Landeskirche ist mir jedes Mittel recht. Gerade so ist mir jedes Mittel recht. Aber der Zweck heiligt doch nicht die Mittel. Oder wenn man mit einer kritischen Anfrage gebohrt hat, ja, ob denn das, was dort mit den Gaben, die da und dort aufgetreten sind, ob das auch wirklich vom Geist Gottes kommt. Wir haben damals ganz vorsichtig nachgefragt. Dann kam die Antwort, ja, aber der Geist Gottes schenkt doch nichts Falsches. Das waren Christen, die so, darf ich es jetzt mal so sagen, unbedarft waren. Der Geist Gottes schenkt doch nichts Falsches. Natürlich nicht. Aber ich muss ja zuerst fragen, ist es der Geist Gottes? Zu unterscheiden lernen, was ist echt und was ist unecht. Ist das echtes geistliches Leben, was da in Erscheinung tritt? Ist es eine Mischform? Oder ist es gar nachgeahmtes Leben nur? Gott schickt die kräftigen Irrtümer, damit die Gläubigen in die Lage versetzt sind, ihr Unterscheidungsvermögen einzusetzen. Das sollen sie. Damit sich echt und unecht herauskristallisiert. Die Mischform wird nicht bleiben bis zum Schluss. Ganz gewiss nicht. Nicht wahr, Paulus geht da so weit und sagt, Gott sendet kräftige Irrtümer, dass sie glauben der Lüge. Man muss einmal diese Formulierung hören und in sich aufnehmen, dass sie glauben der Lüge. Ja, aber wenn Gläubige der Lüge glauben, dann präsentiert sich doch die Lüge nicht als Lüge. Die präsentiert sich doch als Scheinwahrheit. Das ist doch eigentlich klar. Sonst würde ein Mensch, der Christus nachfolgen und Christus angehören will, nicht darauf hereinfallen. Das heißt, die Lüge kommt im Gewand einer Scheinwahrheit daher, als ob doch da auch das Richtige dran ist. Das kann doch nichts Schlechtes sein. Und da gibt es Schlagworte heute ja noch und noch, nicht wahr, das ist doch was Gutes, ist ja auch was Gutes dran und wenn dies und jenes da abläuft, das erwarten wir doch heute und all das. Das hat eine solch gefährliche Verführungsmacht, das ist geradezu ein Sog. Und wer da nicht fest im Sattel sitzt, und das sage ich so, wer nicht die Liebe zur Wahrheit angenommen hat und wer die Liebe zur Wahrheit nicht möchte, der wird mit hineingerissen. Etwas Falsches für das Richtige halten, weil es viele tun. Und wenn irgendein Theologieprofessor sowieso das sagt, dann muss es ja stimmen. Ich habe schon von Anfang an verfolgt, wie gerade in der charismatischen Bewegung manche gewichtigen Personen bis hin zu akademisch ausgebildeten, auch theologisch ausgebildeten Personen irgendwie zum Zugpferd geworden sind für diese Sache. Und da sagt sich jetzt der einfache Mensch auf der Straße und der einfache Christ, aber wenn der das doch so sieht und so sagt, dann muss es doch stimmen. Und nachdem der Mensch immer Gefahr läuft, ein Massenmensch zu sein, hält er sich auch an das, dass die Mehrzahl doch angeblich die Wahrheit haben muss. Dass sie glauben der Lüge. Vergessen wir nicht, dass Satan der Vater der Lüge ist und dass er am Schluss, ich habe schon ein paar Mal jetzt von der Endausreife gesprochen, dass er am Schluss mit einer Gipfelleistung sondergleichen aufwartet, nämlich das Falsche, jetzt sage ich so, das Antichristliche, in einem Gewand zu präsentieren, das in der Christenheit der Eindruck entsteht, das ist richtig. So muss es sein. Und dabei ist es bloß fast richtig. Vergessen wir nicht, dass das Antichristliche das Ersatzchristliche ist. Der Antichrist ist der anstatt Christus. Und der kommt doch nicht brutal als Gegner, sondern der bietet einen Ersatz. Das leuchtet vielen ein. Die Christenheit wird durch die Weltvorgänge so manipuliert, ich spreche von der Christenheit, so manipuliert, dass eines Tages der Eindruck entsteht, also da kann man doch jetzt nicht länger dagegen sein. Brutale Lüge durchschauen wir sofort. Aber wenn die Lüge versteckt ist hinter der Scheinwahrheit, dann wird es schwer. So wie es auch schwer wird, wenn das Böse hinter Gutem versteckt wird. Wo wird denn das heute sichtbar? Das hat damit angefangen, diese Art von Verführung, dass Schlagworte entstanden sind. Überhaupt ist es ein Kennzeichen der Massenverführung, dass plötzlich Schlagworte auftreten. Schlagworte sind dann Sätze, die in allem Munde sind, fast über Nacht. Manche mögen sogar wie so eine Sensationsmeldung in der Zeitung stehen. Schlagworte. Heute ist alles anders. So ein Schlagwort. Heute ist alles anders. Das stimmt doch nicht. Es ist vieles anders geworden, aber dieses Schlagwort stimmt nicht. Der Mensch ist der gleiche geblieben zum Beispiel und Gott übrigens auch. Also können wir nicht daherkommen und sagen, heute ist alles anders geworden. Oder, das darfst du heute nicht mehr so eng sehen. Mit diesem Satz will man ja den schmalen Weg verbreitern, so hat es einmal Wilhelm Busch ausgedrückt. Wird der schmale Weg verbreitert, hat er einen Artikel geschrieben. Ja, das wird damit erreicht. Das darfst du heute nicht mehr so eng sehen. Ja, was heißt denn hier eng? Man möchte doch die Ordnung Gottes, den Weg Gottes irgendwie überfahren, überspielen und selber bestimmen, was heute gültig ist. Bis dahin, das habe ich ja gestern Abend schon gesagt, dass es als Devise ausgegeben wird, bereits in bestimmten Gruppen und Kreisen, tue, was du willst. Tue, was du willst. Man möchte sich die Freiheit erschleichen, der Mensch ist frei und wäre in Ketten geboren, dann zitiert man auch noch Schiller, stammt doch von Schiller, glaube ich, ja. Ja, und er schleicht sich dann eine Freiheit, die dann in blanker Unmoral endet. Die Sünde also überholt hinstellen. Ich habe das noch während dem Studium auch gelernt, dass man uns beigebracht hat, man müsse die biblischen Begriffe heute so umformen und ummünzen, dass sie der Mensch von heute auch versteht. Und dazu gehöre auch das Wort Sünde. Sünde ist ein Begriff, das würde der heutige Mensch nicht mehr verstehen. Ich sage glatt, das stimmt nicht. Der heutige Mensch, gerade der heutige Mensch versteht sehr wohl, was Sünde ist. Wisst ihr, da lese ich dann auf einem Plakat, das war ein Riesenplakat, ich glaube 2 auf 2 Meter groß, an einer großen Plakatwand. Muss ich überlegen. Da ging es um eine Werbung, und zwar Werbung für ein Heilwasser. Wie das Heilwasser geheißen hat, das weiß ich jetzt nicht mehr. Es war auch in Süddeutschland, also da habt ihr wahrscheinlich nichts mit zu tun. Auf jeden Fall wurde für ein Heilwasser geworben, da war ein Mann drauf, da ein reich gedeckter Tisch und so, die Gabel, die stak da so in einem fetten Hühnchen drin, und man hat gemerkt, er sitzt es da und isst und isst und füllt seinen Bauch. Und dann stand als Werbespruch drauf, Heiliger Sankt, und jetzt kam das Heilwasser, weiß ich nicht mehr den Namen, also der Bezug hergestellt zu dem Heilwasser und dann Heiliger Sankt, was weiß ich, Florian hat es nicht geheißen. Aber jetzt der Satz, vergib mir meine Sünde, als Werbespruch. Und als Sünde, das konnte der Plakatbeobachter da sehen, war gemeint, mein Vielessen. Und wenn einer jetzt Sünde begangen hat, dann hat so richtig kräftig gefuttert, dann hilft das Heilwasser sowieso. Heiliger Sankt, sowieso vergib mir meine Sünde. Steht auf einem Plakat im 20. Jahrhundert 1996. Und dann will man uns weismachen, der Mensch von heute weiß nicht mehr, was Sünde ist. Natürlich, was von der Bibel her Sünde ist, das muss erklärt werden. Aber der Begriff selber ist doch da. Nein. Das geht nicht, dass wir die Sünde als überholt hinstellen. Und die Bibel bleibt ja bei dem Urteil, dass der Mensch unter die Sünde verkauft ist, böse ist von Jugend auf. Oder es gehört auch zu dem Verführungsmanöver, dass gerade in der Christenheit der Eindruck entsteht oder erweckt wird, als ob bereits schon Zeichen und Wunder ein Ausweis für göttliche Wahrheit seien. Ich verfolge das auch schon geraume Zeit, und wenn mir jemand kommt und sagt, ja, aber bitte, da ist doch das und das und jenes geschehen und das ist doch ein Ausweis für Vollmacht und so weiter, sage ich, bitte, lest doch 2. Thessalonicher 2. Zeichen und Wunder allein sind nicht schon göttlichen Ursprungs. Der Teufel kann auch Wunder tun. Oder, das gehört auch zur Verführungsmaschinerie, dass das, was wir als Friedensbemühungen bezeichnen, was an sich ja gut ist, und wenn im Nahen Osten diese Bemühungen laufen und weitergehen und wenn dort tatsächlich ein Stück weit Friede erreicht wird, ist ja besser, wie wenn geschossen wird und wenn ständig Blut fließt, ganz klar. Aber wenn es dann weitergeht mit der These, die der Hans Küng aufgestellt hat, Weltfrieden gibt es nur durch Religionsfrieden, und die Christen mit ihrem Hauptvertreter, dem Papst, treten dann in die Verhandlungen mit den anderen Religionen so ein, dass sie dann eines Tages sagen können, nun ja, also wir räumen den Stein des Anstoßes weg, nicht wahr? Das, was der Jesus damals gesagt hat, dass er der Weg und die Wahrheit und das Leben sei und niemand zum Vater kommt ohne durch ihn, das kann ich ja als Stellvertreter Christi auf Erden, Kraft, Vollmacht, die ich habe, revidieren, sagt dann eines Tages der Papst. Was haben wir dann? Dann haben wir den Antichristus. Der Satz, Weltfrieden gibt es nur durch Religionsfrieden, der stimmt, der ist richtig. Aber als Christen können wir niemals dem stattgeben, dass wir meinen, wir selber könnten einen dauerhaften Frieden schaffen mit allen möglichen Maßnahmen und Manipulationen, schließlich unter Aufopferung der Einmaligkeit Jesu Christi. Deshalb auch das Büchlein Jesus allein. Das ist mir ein Anliegen. Gerade, dass wir an dieser Stelle kräftig dagegen steuern können. Ich möchte auf noch eine Gefahr hinweisen. Gefahr der Verführung. Weil heute die Massenmedien, so sagen wir ja, die Menschen beeinflussen und manipulieren. Ist gerade auch unter uns Christen das eine Gefahr, dass wir immer mehr hinhören auf das, was sagt jetzt der Clinton, wie hat es der Jelzin reagiert, was kommt von der Ecke und was kommt von Bonn und was steht heute in der Zeitung und was hat der und jener gesagt. Und bei all den vielen Stimmen der Großen unserer Welt, die sollen ja was sagen, ganz klar, hoffentlich das Richtige, dass wir bei all den vielen Stimmen vergessen, dass einer bereits seine Botschaft in unsere Welt hineingegeben hat, nämlich in der Botschaft des Evangeliums. Dass wir vergessen, dass diese Botschaft, die uns durch die Bibel vermittelt wird und weitergegeben wird, vom Wort Gottes her, dass diese Botschaft wichtiger ist als alle anderen Botschaften in der Welt. Das ist die Rettungsbotschaft für unsere Welt. Die haben wir durch die Bibel. Wovor bewahrt Liebe zur Wahrheit? Vor dem Irrtum. Aus dem Irrtum wächst Verführung heraus. Das ist eine Folge des Irrens. Verführung geschieht dort, wo man der Versuchung ausgesetzt ist, von der Mitte weggeführt zu werden, von Christus als dem Mittelpunkt. Da werden dann Randfragen hochgespielt. Da geht es dann ja um die Friedensfrage, die wir selber in die Hand nehmen wollen. Statt dass wir rufen, Herr Jesus, du allein kannst doch den Frieden bringen. Komm bald, greif du ein. Wenn Israel das tun würde als ganzes Volk die Erkenntnis hätte, das kommt jetzt noch nicht so weit, aber ich sage einmal, wenn das wäre, dann würde Christus kommen. Wenn ganz Israel rufen würde, Herr, wir brauchen dich, du unser Messias. Wir sollten es ein Stück weit stellvertretend tun. Friedensfrage oder Gerechtigkeitsfrage, das ist auch so ein Nebenkriegsschauplatz, auf dem wir Menschen uns verkämpfen. Gerechtigkeit in der Welt herstellen. Da habe ich folgenden Satz gefunden. Da merken wir, wie verdreht das ist. Erst wenn keine Ungerechtigkeit mehr auf Erden ist, haben wir Zeit, darüber nachzudenken, ob Jesus Gottes Sohn ist. Das können Theologen sagen. Das heißt, erst kämpfen wir für die Gerechtigkeit und stellen Gerechtigkeit auf Erden her. Und dann geben wir uns mit der Frage ab, ist Jesus Gottes Sohn oder nicht? War er bloß revolutionär oder was weiß ich was? Das sind ja die Fragen, mit denen man sich in der Theologie auseinandersetzt. Das ist Verführung. Verführung, indem man das Ziel verrückt, indem man nicht mehr weiß, worum es denn heute geht. Heute geht es doch um die Gemeinde Jesu Christi, dass sie herausgerufen wird. Wir können doch nicht die Weltprobleme lösen. Wir doch nicht. Ich weiß, wenn man einen solchen Satz sagt, kommt vielleicht nachher am Ausgang jemand und sagt, also sollen wir die Hände in den Schoß legen. So reagieren manche Junge drauf. Also heißt es nichts tun, alles laufen lassen, Schäfchen ins Trockene bringen, eigene Frömmigkeit pflegen. Das heißt gewiss nicht. Aber gewiss ist auch, dass ein Mensch, der sich in seiner Zielsetzung überfordert, das tun heute viele Christen, über kurz oder lang in einer Riesenenttäuschung landet und dann nichts mehr tut. Das ist auch gewiss. Und wir überfordern uns mit dieser Zielsetzung, als ob wir die Weltprobleme lösen könnten. Da überfordern wir uns. Schau dann einmal herum, wie viele Christen abhängen, die ständig mit solchen Thesen bombardiert werden. Jetzt tu was, setz dich ein, bring dich ein. Und eines Tages, entschuldigt, wenn ich das so derb sage, da kommt man sich vor als einer, der bloß noch herumjapst und die Zunge heraushängt, weil er nicht mehr kann. Nein, Ziel erkennen, nicht Ziel verrücken und sich Sachen vornehmen, die Gott gar nicht will. Schließlich bewahrt die Liebe zur Wahrheit auch vor dem Abfall. Abfall ist ja die Folge von Irren und Verführen. Verführt werden. Ist ja klar, Abfall heißt, dass einer, der dran war, eines Tages feststellen muss, ich stehe im Lager des Feindes. Das kann ganz unbemerkt bei sich selber gehen, denn er ist ja so in einem Blendwerk gefangen, dass er das gar nicht mehr recht registriert. Der Abfall von Christus wird zum Zufall, zum Antichristen, zum Hinzufallen. Ich bin immer wieder sehr betrübt, wenn ich feststellen muss, wie wenige, und ich traue mir das zu sagen, weil ich durch meine Vortragsdienste im Land herumkomme, wie wenige in unseren Gemeinden und Kirchen, Land auf Land ab, das Zeichen Israel sehen und wahrnehmen. Wie wenige. Nicht wie viele, sondern wie wenige. Also vor drei Gefährdungen, Irrtum, Verführung, Abfall, kann und will Liebe zur Wahrheit bewahren. Warum und wieso? Wie ist diese Bewahrung möglich? Weil Liebe zur Wahrheit das Gegenmittel uns schenkt. Und das Gegenmittel gegen den Irrtum ist ein klarer Blick. Dass wir durch die Liebe zur Wahrheit ausgestattet, einen klaren Blick haben und bekommen, den Durchblick, dass wir lernen, recht zu messen und zu urteilen, das Zeit- und Weltgeschehen, dass wir auch Bewegungen, auch scheingeistliche Bewegungen durchschauen lernen. Man muss unter Umständen eine Zeit lang warten, weil nicht von vornherein das Verkehrte sich gleich als verkehrt präsentiert. Das heißt, es wird der Blick geschärft für das, was hinter gewissen Vorgängen, vielleicht muss man da und dort auch sagen, hinter gewissen Personen steht und steckt. Denn Geistesbewegungen personifizieren sich auch. Das sind dann Menschen, Vertreter solcher Bewegungen in Person. Und das ist insofern schwierig, als wir ja eben vom Herrn Jesus die Weisung haben, alle Menschen zu lieben. Ist ja ganz klar. Und jetzt soll man kritisch einem gegenüber sein, der dies und jenes vertritt und soll sagen, Freund, da bin ich anderer Meinung. Da wird dann, ach, das ist mir schon so oft gesagt worden, ich habe auch entsprechende Briefe schon gekriegt, wenn man da kritisch sich verhält gegenüber einer bestimmten Sache und auch einer Person gegenüber, dann heißt das, sei lieblos. Lieblos. Und ich habe schon die Warnung gekriegt, ich soll aufpassen, dass ich nicht die Sünde wieder den Heiligen Geist begehe, weil ich in diesem oder jedem Fall nicht mitmachte. Also einen klaren Blick. Liebe zur Wahrheit macht nicht blind. Diese Liebe nicht. Liebe zur Wahrheit schenkt auch eine feste Haltung. Dies nötig gegen Verführung. Dass wir standhalten können, weil wir in Christus verankert sind. Dass wir nicht einfach leichtgläubig alles annehmen. Das ist in 1. Johannes 4, 4. Kapitel, wo von der Geisterprüfung die Rede ist. Ist eigenartig. Nicht wahr? In der Bibel, im Neuen Testament vor allem, werden wir ständig aufgefordert, glaubet, habt Vertrauen, baut auf Gott. Und es fängt der Johannes dieses Kapitel so an, ihr Lieben, glaubet nicht einem jeden Geist. Glaubet nicht, das heißt, seid nicht einfach leichtgläubig. Wir werden, wenn wir aus der Verankerung herausgerissen werden wollen, in Jesus Christus, wir werden darauf Acht haben müssen, dass uns nicht eines Tages auf einmal Nebensachen wichtig werden. Ich habe am Freitagabend so mit dem Satz geschlossen, war fast der Schlusssatz, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheinen. Dass wir diesen Maßstab lernen. Das heißt, nicht in Nebensachen verlieren, wo es doch um die Hauptsache geht, nämlich, dass wirklich unsere Verankerung in Christus und die feste Haltung gegenüber Verführung bleibt und wir diese Verankerung durchhalten. Man kann sich, und es gibt in unseren Gemeinden ja oft genug Gelegenheiten, weiß ich, habe ich auch schon mitgemacht, dass man sich so sehr am Zweitrangigen festbeißen kann, dass man Sitzungen über Sitzungen abhält und es kommt zu Streitereien und Auseinandersetzungen und dabei geht es ums Zweitrangige. Feste Haltung bewahrt vor Verführung. Ich glaube, wir sollten uns immer wieder die Relationen deutlich machen, in denen wir stehen, wenn wir als Christen das Hoffnungsziel vor Augen haben. Ich war, wenn in einer Familie bekannt ist, dass morgen die Mutter oder der Vater ins Krankenhaus muss und zu einer schweren Operation kommt. Da ist doch in der Familie nicht wichtig zu überlegen, was gibt es morgen zum Mittagessen. Obwohl das Mittagessen auch wichtig ist. Aber da ist es doch wichtig, wie wird das morgen sein, wenn der Vater unters Messer kommt. Unter Umständen verzichtet die ganze Familie aufs Mittagessen und wartet den Ausgang der Operation ab. Diese Relationen müssen wir sehen, wenn wir die Ewigkeitsdinge ins Auge fassen. Schließlich noch zum Schluss. Liebe zur Wahrheit bewahrt vor dem Abfall, weil sie uns die bleibende Verbindung mit Jesus Christus erhält. Ist eigentlich klar, wir haben ja gesagt, Liebe zur Wahrheit ist Liebe zum Herrn Jesus Christus. Wir lassen nichts zwischen uns und Jesus treten. Wir pflegen die Verbindung mit ihm. Wir haben diese herzliche Verbindung mit ihm und sind und bleiben mit ihm verbunden und sagen, Herr Jesus, wir zwei, wir gehen miteinander durch dick und dünn. Und er sagt, jawohl, selbstverständlich, ich bin an deiner Seite. Vor einigen Jahren kam eine erschütternde Meldung durch. Das hat sich abgespielt in der russischen Weltraumfahrt. Da hat die Operation gut geklappt, alles bestens. Und die Astronauten befanden sich bereits schon auf dem Rückflug. Sie sollten nächstens eben auf der Erde wieder landen. Das geschah auch. Und als man dann die Kapsel da auf der Erde aufgemacht hat und dachte, die Astronauten wieder herauszuholen, ist alles geschehen. Aber die Astronauten kamen nicht heraus, sie waren tot. Operation alles gelungen, bestens geklappt, Experimente alles. Sie kamen zur Erde und waren tot. Warum? Jetzt weiß ich nicht mehr, war es der Weltraumanzug oder war es die Kapsel. Irgendwo war eine undichte Stelle. Und sie mussten sterben. Ich meine, dass die Liebe zur Wahrheit für uns so etwas ist wie ein Weltraumanzug. Und wir sollten dafür sorgen, dass in diesem Weltraumanzug nirgendwo eine undichte Stelle ist. Wir brauchen diesen Weltraumanzug, weil wir in einer Welt des Unglaubens, des zunehmenden Unglaubens uns bewegen und bewähren müssen. Und da ist dieser Anzug wichtig. Und er heißt Liebe zur Wahrheit. Prüfen wir uns, ob wir sie haben, diese Liebe zur Wahrheit. Und bitten wir darum, Herr Jesus, erhalte du uns in dieser Liebe zur Wahrheit. Amen.